Zunächst möchte ich alle ganz herzlich grüßen. Es ist auch für mich ganz gewiss eine große Freude, dass ich noch einmal hier bei euch sein darf. Die Jahre sind vergangen und ich soll auch ganz herzliche Grüße weitergeben, vor allen Dingen aus Bergisch Gladbach, Refrath. Die Geschwister lassen euch alle auch ganz herzlich grüßen. Es war ja angeregt, gewünscht worden, dass wir zunächst einmal mit einem wichtigen Thema etwas befassen, und zwar die Wirksamkeit des Heiligen Geistes, ein Leben im Geiste. Und da ist es schon wichtig, dass wir uns zunächst einmal etwas mit der Frage beschäftigen, wer ist der Heilige Geist? Welche Aufgaben hat er? Und dazu möchte ich aus dem Matthäusevangelium einen Abschnitt lesen. Hier wird wohl auch zum ersten Mal im Neuen Testament über den Heiligen Geist geredet. Ich lese diesen Abschnitt einmal im Zusammenhang. Wir werden hier an die Wirksamkeit des Johannes erinnert, Johannes des Täufers. Wir wissen auch um seine Bedeutung, dass er der Wegbereiter des Herrn, des Messias gewesen ist. Schon im Alten Testament angekündigt, sollte er doch die Herzen zubereiten auf dieses große, einzigartige, einmalige Geschehen, die Offenbarung des Sohnes Gottes in dieser Welt. Dazu lesen wir aus Matthäus 3 von Vers 7, als er, Johannes der Täufer, aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringet nun der Buße würdige Frucht und denkt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kindern zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der nach mir kommende aber ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen, dessen Wurfschaufel in seiner Hand ist, und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Zunächst soweit Gottes Wort. Wir werden dann später noch auf einige andere Stellen zu sprechen kommen. Wir haben hier ein sehr wichtiges Wort, denn der Wegbereiter des Herrn, Johannes der Täufer, nimmt seine Aufgabe wahr, um das Volk auf dieses große, einzigartige Ereignis vorzubereiten, das Kommen des Messias, das Kommen des Heilandes. Er ist bemüht, dem Volke deutlich und klar zu machen, dass da gewisse Notwendigkeiten, gewisse Voraussetzungen vorhanden sein müssen, um ihn wirklich aufzunehmen. Und das ist die Buße. Damit beginnt eigentlich seine Botschaft und damit beginnt eigentlich auch die Belehrung hier im Neuen Testament. Tut Buße, denn das Reich der Himmel an anderer Stelle, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und zwar war es ganz nahe gekommen in der Person des Herrn Jesus. Der Herr sagt später einmal an anderer Stelle, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es war vorhanden in dieser Person des Sohnes Gottes, der wahrhaftiger Mensch geworden ist. Reich Gottes bedeutet auch so viel wie Herrschaftsanspruch Gottes, und das war Wirklichkeit geworden in ihm. Aber wir wissen, dass diese Botschaft des Johannes damals sehr unterschiedliche Wirkungen zeigte. Auf der einen Seite standen die geistlichen Führer des Volkes Israels, die sehr ablehnend, sehr skeptisch dieser Botschaft gegenüberstanden. Wenn wir weiterlesen in den Evangelien, dann verstärkte sich diese Ablehnung später zu einem fanatischen Hass. Und wir wissen auch, wo das dann letztlich hingeführt hat, zu dieser ganz bewussten Ablehnung, die gleichsam ihren Ausdruck gefunden hat in diesem ganz, ganz furchtbaren in dieser ganz furchtbaren Aussage: Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Bewusste Ablehnung des Herrn. Aber es gab auch noch andere Menschen damals hier inmitten dieses Volkes, die doch ganz klar erkannten, dass hier etwas geändert werden musste in ihrem Leben. Und das waren jene Zöllner, das waren die Sünder, sie werden an anderer Stelle auch oft so zusammengenannt. Sie haben das zutiefst empfunden. Und sie waren sehr offen für diese Botschaft, die Johannes ihnen damals vorstellte. Und hier haben wir nun eine solche Situation, wo die Juden hinausgingen an den Jordan. Und das heißt, im vorhergehenden Abschnitt, da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgegend des Jordan, und sie wurden von ihm im Jordan getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Wenn wir uns das so etwas vergegenwärtigen, was das damals bedeutet hat, dann müssen wir schon feststellen, dazu gehörte sich schon sehr viel Mut, hier in den Jordan zu steigen in aller Öffentlichkeit und dadurch zu bekennen und zum Ausdruck zu bringen: Jawohl, das sind wir, das bin ich. Ich gehöre zu diesen Sündern, bei mir muss etwas in Ordnung gebracht werden. Die Taufe hatte also hier bei Johannes tatsächlich den Charakter eines Bekenntnisses. Sie legten damit dieses klare Bekenntnis ihrer Schuld, ihrer Unwürdigkeit ab. Und es heißt hier an anderer Stelle auch: Denn es war eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Natürlich konnte die Taufe keine Sünden hinwegnehmen. Wir wissen, dass die Taufe auch heute keine heilsvermittelnde Wirksamkeit hat. Denn durch die Taufe wird kein Mensch errettet. Durch die Taufe wird auch keine Sünde abgewaschen. Das alles kennt die Bibel nicht. Aber es ist ein sichtbares Zeugnis des Glaubens, ein sichtbares Zeugnis des Bekennens. Von daher hat die Taufe hier den Charakter des Bekenntnisses und des Zeugnisses. Denn Sündenvergebung ist immer gebunden an Bekennen, und ein Bekennen setzt immer auch ein Erkennen voraus. Das ist der Weg, den die Heilige Schrift zeigt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, uns dieselben auch zu vergeben. Johannes konnte dann den Juden sagen, die hier zu ihm kamen und dieses Bekenntnis ablegten: Ich zwar taufe euch mit Wasser. Das heißt mit anderen Worten, ihr könnt zu mir kommen, ihr könnt eure Sünden bekennen, und aufgrund eures Bekenntnisses und aufgrund eures Glaubens wird Gott eure Sünden vergeben. Aber ich bin nicht in der Lage, euch ein neues Leben zu geben. Ich kann euch wohl zusichern, wenn ihr die Sünden bekennt, dann gibt es eine wirkliche, gottgemäße Vergebung. Wir haben hier einen ähnlichen Gedanken, wie wir das auch schon im Alten Testament finden. Wenn ein Mensch damals gesündigt hatte und brachte Kraft zu geben für ein ganz neues Leben. Darüber verfügten sie nicht. Auch Johannes verfügte nicht über diese Kraft. Und doch brauchen wir eine solche Kraft auch für unser neues Leben in der Nachfolge. Und darum wies der Herr hier auf einen hin, auf den Herrn Jesus hin, der nach ihm kommen würde. Der wird euch mit heiligem Geiste und mit Feuer taufen. Wir wollen hier jetzt nicht im Einzelnen auf die Bedeutung dieser Taufe mit dem Heiligen Geist, wie sie genannt wird, eingehen. Wir kommen später noch darauf zu sprechen. Aber in jedem Fall kündigt hier Johannes an, da kommt der Herr, der wird euch das geben, was ihr braucht. Die Kraft des Heiligen Geistes. Denn für ein neues Leben brauchen wir göttliche Kraft. Und diese Kraft ist nicht in uns. Die kann uns auch kein Mensch geben oder vermitteln, sondern das ist ein Geschenk Gottes. Und damit kommen wir zu dieser gewiss wichtigen Frage, über die wir auch einmal nachdenken sollten. Und zwar hier anhand des Wortes Gottes. Was sagt Gottes Wort überhaupt über den Heiligen Geist? Nun, ich möchte kurz einige Gedanken dazu sagen, weil die Meinungen, die Ansichten auch in der Christenheit doch sehr unterschiedlich sind. Viele sind der Meinung, dass der Heilige Geist nur eine Kraftwirkung ist. Andere sehen darin nur einen göttlichen Einfluss. Aber wir sind davon überzeugt, dass der Heilige Geist die dritte Person der Gottheit ist. Wir haben das am Anfang hier gesungen. Wir wissen, was wir glauben, was die Grundlage unseres Glaubens ist. Und das ist das Wort Gottes. Schon bei der Schöpfungsgeschichte wird vom Heiligen Geist geredet und der Geist schwebte über den Wasser. Er war mitbeteiligt an diesem großen Werk Gottes. Und wenn wir das Neue Testament da aufmerksam lesen, dann können wir feststellen, dass die Gottheit diese drei Personen der Gottheit auch am Schöpfungswerk beteiligt gewesen sind. Ich erinnere an Evangelium Johannes 1, wo uns etwas von dieser Herrlichkeit des Sohnes gezeigt wird. Und Johannes beschreibt den Sohn als das Wort und sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und alle Dinge sind durch das Wort geworden. Das Wort bedeutet eigentlich, um es einfach zu sagen, der Ausdruck Gottes. Gott hat sich immer in all seinen Werken, in all seinem Tun, gleichsam des Sohnes bedient, um sein Werk durch ihn zur Ausführung zu bringen. Aber ebenso war auch der Heilige Geist mitbeteiligt an diesem großen, gewaltigen Schöpfungswerk. So finden wir viele Stellen, auch im Alten Testament, wo der Heilige Geist erwähnt wird. Aber wenn man diese Stellen so einmal nachliest, ich erinnere nur an das Buch der Richter, da wird es so ganz offensichtlich, zum Beispiel in der Geschichte Simsons, da lesen wir, und der Geist Gottes geriet über ihn. Und jedes Mal, wenn das geschah, dann verfügte auch Simson über außergewöhnliche Kraft und eine außergewöhnliche Macht. Wenn David später am Ende seines Lebens zurückschaut, dann konnte er das in sehr schöner Weise zum Ausdruck bringen. Der Geist Gottes hat mich geleitet, hat mich befähigt, das auszusprechen, das niederzuschreiben. Diese Aussage steht in Verbindung mit Kapitel 23, glaube ich, wo es die letzten Worte Davids sind. David gehörte zu den großen Propheten des Alten Testamentes. Wir betrachten ihn sehr oft immer nur als den großen König. Aber ich möchte sagen, dass er auch zu diesen ganz großen Propheten des Alten Testamentes gehört hat. Denn gerade in seinen Schriften, denken wir an die Psalmen, da spricht er von den Leiden, die auf Christum kommen sollten und den Herrlichkeiten danach. Und damit werden wir an jene Aussage erinnert, die wir dann im ersten Petrusbrief finden, wo Petrus noch einmal dieses prophetische Zeugnis des Alten Testamentes zusammenfasst, in diesen bekannten Aussagen: Die Propheten haben geweissagt von den Leiden, die auf Christum kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach. Das war ihnen gegeben worden, dazu hatte der Heilige Geist sie befähigt. Ob die Propheten all diese Tiefen ihrer Aussagen erfasst, verstanden haben bis ins Letzte, das ist wohl kaum anzunehmen. Denn gerade Petrus schreibt, Kapitel 1, Vers 1, dass sie geforscht haben, auf welcherlei Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von diesen Dingen damals geredet hat. Sie wussten schon, dass der Messias einen schweren Weg gehen würde. Sie wussten um die kommenden, zukünftigen Herrlichkeiten. Und sie haben das alles damals niedergeschrieben. Aber heute im Rückblick, nachdem der Herr gekommen ist, nachdem sein Werk, sein Leidenswerk abgeschlossen ist und wir auf die zukünftige Herrlichkeit warten, da verstehen wir vieles viel, viel besser. Da wissen wir, was die Propheten damals niedergeschrieben haben, ist tatsächlich so in Erfüllung gegangen, wie diese Männer, geleitet durch den Heiligen Geist, damals niedergeschrieben haben. Ich denke, es beeindruckt uns immer wieder zutiefst, wenn wir zum Beispiel Jesaja 53 lesen. Das muss uns zutiefst berühren, wie hier der Prophet diesen Leidensweg aufzeichnet, und zwar, er wurde abgeschnitten aus dem Lande der Lebendigen. Wer wird sein Geschlecht aussprechen? Mit anderen Worten, da ist Ende. Wie geht es weiter? Und das war die Situation, wo tatsächlich später die Jünger vor dieser Frage gestanden haben, wie geht das weiter? Und welche eine Freude, dass sie dann erlebten, er lebt. Auferstanden aus den Toten, gab er damals den Jüngern auch wieder eine ganz, ganz neue Hoffnung und Erwartung. Sie waren so durch all die Ereignisse traurig gemacht worden. Und nun durften sie erleben, dass Gott zu seinem Wort steht, dass sich das Wort der Propheten erfüllt. Gott ließ nicht zu, dass sein Frommer die Verwesung sehe. Er hat ihn auferweckt. Wir wissen, dass der Herr schon auf diesem Wege nach Jerusalem, kurz vor seinem Tode, gerade von diesen Dingen sprach, die sich dann ereignen würde. Und dazu müssen wir dann diese bekannten Kapitel im Evangelium nach Johannes aufschlagen. Wir können sie jetzt nicht im Einzelnen lesen, aber vielleicht doch einige Verse, die davon Bedeutung sind. Wir haben im Evangelium nach Johannes so die letzten Worte des Herrn Jesus. Er ist im Begriff hinaufzugehen nach Jerusalem und wir wissen, wie er dann so auf die Situation einging, in der die Jünger damals gestanden hat. Er weiß um die Traurigkeit ihrer Herzen, er weiß um die ganze Situation, in der sie damals standen, und er ruft ihnen zu, Evangelium Johannes 14, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott. Glaubet auch an mich, in dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Er spricht von dieser kommenden Wohnung, die er zubereiten will. Und er spricht ebenso davon, dass er gehen muss. Und es ist sogar gut, sagt er, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, dann wird dieser Tröster, dieser Beistand, der Heilige Geist nicht kommen. Das ist die Zusage des Herrn Jesus, die er damals schon seinen Jüngern gegeben hat, als er noch bei ihnen war. Mit anderen Worten, er gibt ihnen die Zusage, die Zusicherung. Ich lasse euch nicht als Weise zurück. Wir wissen, was ein Weise ist. Auch heute noch ist es sehr traurig, wenn man so Kinder erlebt, die dann so in Waisenhäusern groß werden, wo dann diese Nestwärme fehlt, die familiäre Beziehung. Nein, sagt der Herr, so lasse ich euch nicht zurück. Ich werde euch den Sachwalter senden, den Beistand. Er sagt hier in Evangelium Johannes 16, Vers 5, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Sondern weil ich dieses zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, so werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Von der Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehet, von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Hier kündigt der Herr das Kommen des Heiligen Geistes an. Und dazu sollten wir auch noch eine andere Stelle lesen, die in diesem Zusammenhang schon von Wichtigkeit ist, und zwar in Evangelium Johannes 7. Hier legt der Herr Zeugnis ab an dem großen Feste, an dem Fest der Laubhütten. Und am letzten dieser Tage, da finden wir diese wunderbare Botschaft, Johannes 7, Vers 37. Da heißt es, an dem letzten, dem großen Tage des Festes aber, stand Jesus, rief und sprach, wenn jemand dürste, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagt er von dem Geiste, welche die an ihn Glaubenden empfangen sollte, denn der Geist war noch nicht, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Diese Aussage zeigt das in aller Deutlichkeit, dass der Heilige Geist noch nicht war, das heißt, noch nicht als Person auf dieser Erde war. Seine Wirksamkeit, die Wirksamkeit des Heiligen Geistes, finden wir durch das ganze Alte Testament hindurch. Ich sagte schon, die Propheten konnten nur weissagen in der Kraft des Heiligen Geistes. Ihnen wurde, den Königen, wurde die Weisheit gegeben durch den Heiligen Geist. Denken wir an den Bau der Stiftshütte, an einen Bezael und Oholiab. Ihnen wurde diese Kraft und diese Fähigkeit gegeben, damals die Einrichtungen der Hütte zu machen, in und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir finden überall im Alten Testament diese Hinweise auf Wirksamkeiten des Heiligen Geistes. Es gibt manche schöne, auch ermunternde Aussagen, besonders in den letzten drei Propheten, die sich ja mit dem Volke beschäftigen, das damals zurückkehrte aus der babylonischen Gefangenschaft. Und ihnen wurde in ganz besonderer Weise diese Zusage gegeben, nicht durch Macht und auch nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Auch sie hatten die Zusage, wenn das äußere Bild auch nicht mehr so ist, wie es gewesen ist, wenn alles auch so schwach, so unvollkommen ist, aber die Kraft des Geistes ist noch da. Wir wissen, wohin das Volk gekommen war, durch ihren Ungehorsam, durch ihre Untreue, aber die Kraft des Geistes wurde noch als vorhanden vorgestellt. Durch die Kraft des Heiligen Geistes sollten sie auch wieder neue Segnungen erleben und Segnungen erfahren. Und hier sagt der Herr, dieser Geist war noch nicht. Das heißt, er war noch nicht gekommen. Aber wenn er kommt, und dieses Kommen wird hier in Aussicht gestellt, dann wird er die an ihn Glaubenden zu einer Segensquelle machen. Dann wird er in den Gläubigen wirken. Nicht nur als eine vorübergehende Kraft, nicht nur als ein vorübergehender Einfluss, sondern als der, der Wohnung nimmt in den Herzen. Das war die Zusage, die der Herr damals hier den Jüngern gegeben hat, dass alle, die an ihn glauben, gleich wie die Schrift gesagt hat. Das ist die Grundlage. Nicht irgendein Glaube. Das hat keinen Sinn. Sondern der Glaube muss eine Grundlage haben. Der Glaube aber, Hebräer 11, ist eine Überzeugung von Dingen, die wir nicht sehen, aber die festgelegt sind, so möchte ich es einmal sagen, in der Heiligen Schrift. Wir sagen mit Recht, der Glaube muss biblisch fundiert sein, sonst hat es keinen Sinn. Jeder Mensch hat seinen Glauben. Wir wissen auch, dass das schon weithin, gerade heute, zu einem Schlagwort geworden ist, dass jeder so seinen Glauben hat. Der biblische Glaube, wie es das Wort sagt. Und wo das vorhanden ist, da offenbart sich Gott, indem er Wohnung macht in unseren Herzen. Ich denke da oft an die andere sehr bekannte Stelle, wo der Herr von dem Gehorsam spricht. Wer mein Wort bewahrt, wer das aufnimmt, wer diesem Wort gehorsam ist, den wird der Vater lieben. Und dann heißt es, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Und eben das Wort Wohnung hat eine ganz besondere Bedeutung. Es hat diesen tieferen Sinn. Da sind wir zu Hause. Das ist eigentlich der tiefere Sinn des Begriffs Wohnung. Wenn Gott Wohnung macht, dann will er sagen, dann will ich da zu Hause sein. Da will ich mich aufhalten. Und so hat der Herr das angekündigt, dass Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist Wohnung machen will in unseren Herzen. Und da ist es eigentlich eine ganz logische Selbstverständlichkeit, dass dann ein Leben zu einer Segens kann und werden muss, wenn er in uns wohnt, dann muss das sich irgendwie bemerkbar machen in unserem Leben. Schon im Alten Testament wird das angekündigt und vorgestellt in einem wirklich einzigartigen Zeugnis. Wir finden es am Ende des Propheten Hesekiel, wo er diesen Strom sieht, der seinen Ausgangspunkt hat im Allerheiligsten. Natürlich weist diese Weissagung auf das kommende Zeitalter hin, wo diese Segensfülle Gottes aus dem Allerheiligsten, das heißt aus der Gegenwart Gottes, fließen wird und überall, wo es hinkommt, da wird auch etwas erlebt, da wird etwas verspürt. Aber darin liegt auch eine gewisse Belehrung für uns. Denn diese Aussagen decken sich. Aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies sagt er aber von dem Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten, denn noch war der Geist nicht. Erst musste der Herr verherrlicht werden. Dann konnte dieser Geist kommen. Und wir wissen, dass Pfingsten der Augenblick war, wo der Geist Gottes als Person hier auf diese Erde gekommen ist, besser gesagt, in die Herzen der Gläubigen, hinein in die Gemeinschaft des Volkes Gottes. Da hat er Wohnung genommen. Und Paulus erinnert ja bekanntlich die Korinther an diese wunderbare Tatsache, wahrscheinlich, weil sie das wohl ganz aus dem Blickfeld verloren hatten, oder wisst ihr das nicht? Dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Oder wisst ihr das nicht, dass ihr, und damit meint er die Gemeinschaft der Heiligen, Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Damit war eine große Würde, aber natürlich auch eine ganz gewaltige Verantwortung verbunden. Nun, die Korinther haben das damals wohl gar nicht so recht verwirklicht, gar nicht so recht erkannt, welch ein Vorrecht es ist, dass Gott in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Person des Heiligen Geistes, so Wohnung gemacht hat in unserer Mitte. Denn das sollte sichtbar werden. Und darum auch diese ernsten Ermahnungen und diese ernsten Belehrungen. Hier spricht der Herr von den Aufgaben, die der Heilige Geist dann erfüllen wird. Und zwar sind es erstens der Dienst im Blick auch auf die Welt. Davon spricht er hier am Anfang des 16. Kapitels. Denn, sagt er, er wird die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Wir sagen oft mit Recht, dass wir keinen Menschen bekehren können. Und wir sagen auch mit Recht, dass wir streng genommen auch keinen Menschen überzeugen können. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Wir können es den Menschen vorstellen. Aber das eigentliche Werk im Herzen eines Menschen, das bewirkt Gott durch den Heiligen Geist, wenn er den Menschen überführt. Und zwar einmal von der Sünde, dann von der Gerechtigkeit und von dem Gericht. In den nächsten Versen wird das dann im Einzelnen erklärt, wie wir das zu verstehen haben. Und zwar von der Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Ich denke, diese Aussage hat schon eine ganz besondere Bedeutung. Denn der Heilige Geist will hier deutlich machen, das ist die eigentliche Sünde, dass man nicht an den Herrn Jesus glaubt. Meine Lieben, dass wir Sünder sind, das bezeugt uns das Gewissen. Jeder Mensch hat ein Gewissen. Natürlich kann man das Gewissen auch dämpfen, betrüben. Es kann zu einer Verhärtung kommen. Und wenn es verhärtet ist, dann reagiert es nicht mehr. Paulus spricht einmal von Menschen, die wie mit einem Brenneisen gehärtet sind. Und oft hat man wirklich heute den Eindruck, dass es sehr viele Menschen gibt, die so verhärtet sind, dass sie auf die überzeugendsten Argumente überhaupt nicht reagieren. Wir sehen also, das Gewissen reicht an sich schon aus, um einen Menschen davon zu überzeugen, dass er ein Sünder ist. Dadurch wird das Schuldbewusstsein wachgerufen in einem Menschen. Und dieses Gewissen wirkt in jedem Menschen. Das ist nicht nur bei uns. Das ist nicht nur in der christlichen Welt. Streng genommen steht letztlich dieses Wirken des Gewissens bei allen religiösen Bemühungen der Menschen. Da spielt es eine Rolle mit. Der Mensch empfindet seine Schuld, seine Sünde und versucht nun in irgendeiner Weise, nun den Gott, wie er sich ihn vorstellt, zufriedenzustellen. Aber der Heilige Geist will nicht nur Sündenbewusstsein wachrufen, obwohl er das auch tut, sondern er will klar machen, deutlich machen, dass es die größte Sünde ist, nicht an den Herrn Jesus zu glauben. Zunächst müssen wir diese Aussage hier einmal auch im Blick auf die Juden sehen. Das war damals das große Werk des Heiligen Geistes, die Juden davon zu überzeugen, damit begeht ihr die größte Sünde, dass ihr den Herrn Jesus nicht annimmt, denn er kam doch in das Seinige und die Seinigen nahmen ihn nicht auf. Und als später der Heilige Geist kam, wurde diese Botschaft wiederholt. Von daher war auch das erste Zeugnis des Apostels Petrus gerichtet an Israel. Brüder von Israel, höret diesen von Gott erwählten Mann, den habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz gebracht. Er redet von dem Zeugnis Gottes. Und da gab es einige, denen drang es durch Herz. Da heißt es, Brüder, was sollen wir tun? Sie empfanden plötzlich, wie furchtbar ihre Haltung dem Herrn Jesus gegenüber gewesen ist. Das bewirkte dann diese Beugung und diese Buße in ihrem Leben. Was sollen wir tun? Eine echte Frage nach der Rettung, nach den Möglichkeiten, die sich da noch boten. Tut Buße, glaubet an den Herrn Jesus und bezeugt, bekennt das ganz klar. Von daher deckt sich auch die Botschaft etwas, die Petrus bringt, mit der Botschaft, die Johannes damals verkündigt hat. Er wird die Welt überführen, nicht nur die Juden. Das ist auch heute das Werk des Heiligen Geistes. Die Welt, die Menschen zu überführen. Wie furchtbar es ist, den Herrn Jesus abzulehnen. Denn wenn wir ihn ablehnen, bleibt keine andere Möglichkeit mehr. Ich erinnere an den Hebräerbrief, wo wahrscheinlich Menschen in der Gefahr standen, einmal ein Bekenntnis für den Herrn Jesus abgelegt zu haben, und dann mit dem Gedanken spielten, das aufzugeben, zurückzukehren. Da sagt er, wenn ihr das Blut des Bundes für gemein achtet, wenn ihr das gleichsam mit Füßen tretet, dann bleibt kein anderes Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern was? Das furchtvolle Erwarten des Gerichts. Also das sind die furchtbaren Folgen, wenn man den Herrn Jesus ablehnt, wenn man nicht an ihn glaubt. Und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, auch heute in jeder Verkündigung, jede Evangelisation, jedes Zeugnis, das in dieser Weise abgelegt wird, erhält eine Kraft durch den Heiligen Geist, der an den Herzen wirken möchte und das klar macht. Wir können das nur sagen, wir können das vorstellen. Wir können es auch uns bemühen, das wirklich eindrucksvoll vorzustellen. Aber wenn der Geist das nicht bewirkt, dann werden wahrscheinlich all unsere Bemühungen vergeblich sein. Er wird die Welt überführen von der Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von der Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe. Auch das bezeugt der Heilige Geist, dass er zum Vater gegangen ist. Wir wissen nicht oder wüssten nichts über den weiteren Weg des Herrn Jesus, wenn es der Heilige Geist nicht geoffenbart hätte. Ich erinnere an die Jünger, als sie den Herrn erlebten nach seiner Auferstehung. Er sprach mit ihnen, wir werden morgen noch darauf zu sprechen kommen. Und dann sahen sie, wie er vor ihren Augen emporgehoben wurde und eine Wolke nahm ihn auf. Dann sahen sie nichts mehr. Wie ging das weiter? Wo ging er hin? Darüber wüssten wir gar nichts, wenn nicht der Heilige Geist das geoffenbart hätte. Und das ist das wunderbare Zeugnis, dass Gott das Opfer anerkannt hat. Von der Gerechtigkeit. Das war das Zeugnis Gottes, das wir zunächst in der Auferstehung, dann in der Himmelfahrt sehen. Und der Hebräerbrief belehrt uns, wie diese Gerechtigkeit dann weiter verwirklicht wurde. Er hat ihm einen Platz gegeben zu seiner Rechten. Dort ist er. Und wenn wir die Belehrungen des Apostels Paulus hinzunehmen, die wir zum Beispiel im Philipperbrief finden, dann spricht er von unserer Gerechtigkeit. Verkörpert in der Person des Herrn Jesus ist unsere Gerechtigkeit in der Herrlichkeit des Himmels. Wir sind gerechtfertigt in ihm. Aber das wissen wir nur, weil der Heilige Geist uns das offenbart. Und ebenso wird er auch überführen vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Wenn wir alles mit den natürlichen Augen sehen und beurteilen, dann werden wir das gar nicht so klar erkennen können. Aber Gott bezeugt es durch den Heiligen Geist. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet worden. Der Herr hat dem, so sagt es auch der Schreiber im Hebräerbrief, die Macht genommen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, und die befreit, die von Todesfurcht gequält das ganze Leben hindurch, dieser Knechtschaft unterworfen war. Das ist der Sieg, der Triumph des Herrn Jesus. Ich erinnere an den Kolosserbrief. Er hat die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen. Er hat sie öffentlich zur Schau gestellt, indem er durch das Kreuz über sie einen Triumph gefeiert hat. Das ist der Sieg des Herrn, der einmal völlig offenbar werden wird, wenn der Herr kommen wird in Macht und in Herrlichkeit. Das ist unsere Glaubenserwartung. Nicht nur Vergebung unserer Sünden, Verherrlichung des Herrn Jesus. Und weil er verherrlicht ist, werden wir einmal mit ihm verherrlicht werden. Und der Sieg, auch das dürfen wir schon bezeugen. Aber nicht nur bezeugen, wir dürfen es erleben, auch in unserem Leben, dass er nicht nur Vergebung, sondern Befreiung schenkt. Befreiung auch von dieser Macht. Das ist das Zeugnis des Heiligen Geistes. Aber damit ist dieses Zeugnis noch nicht erschöpft. Denn wenn wir weiterlesen, Johannes 16, dann spricht er von weiteren Aufgaben, die der Heilige Geist dann übernommen hat. Zunächst natürlich geschrieben und verheißen für die Jünger. Aber im erweiterten Sinne gilt das, was der Herr hier sagt, auch uns. Er sagt in Vers 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. In dieser Aussage liegt schon eine besondere Bedeutung. Denn wenn hier davon geredet wird, dass er in die ganze Wahrheit leiten wird, dann liegt darin auch der Gedanke, dass die ganze Wahrheit damals noch nicht völlig offenbar geworden war. Das Wort Wahrheit bedeutet hier auch Offenbarung Gottes. Der Jesus war die Wahrheit. Sein Wort ist Wahrheit. Aber hier will er sagen, seht, er wird euch in die ganze göttliche Offenbarung hineinführen. Und hat nicht der Heilige Geist dieses Werk dann weitergeführt, abgeschlossen durch die Apostel? Finden wir nicht dazu eine sehr wichtige Stelle, auch später im ersten Petrusbrief, wenn er von dieser Wirksamkeit redet? Denn es heißt im ersten Petrusbrief am Ende des 12. Verses, welchen es geoffenbart wurde, dass sie nicht für sich selbst, sondern für euch die Dinge bedienten, und zwar die Propheten im alten Bunde, die euch jetzt verkündigt worden sind, durch die, welche euch das Evangelium gepredigt haben, durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren, oder wie es auch wörtlich heißt, in der Kraft dieses Heiligen Geistes haben die Apostel das weitergegeben, was wir heute auch zusammengefasst in der sogenannten Lehre der Apostel haben. Das ist das Zeugnis letztlich des Heiligen Geistes. Gott hat es gefallen, damals seine Zeugen, die Apostel, zu befähigen, zu bevollmächtigen, das Zeugnis des Heiligen Geistes weiterzugeben, niederzuschreiben, auch zu unserer Belehrung und auch zu unserer Freude. Er ist heute noch wirksam, der Heilige Geist. Er ist in uns und er wirkt durch das Wort und führt uns in diese Tiefen Gottes. So sagt es Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, wenn er von all den Segnungen spricht, die wir in Christo besitzen, dann erinnert er auch daran, dass wir den Geist Gottes haben. Und der Geist erforscht auch die Tiefen der Gottheit. Der natürliche Mensch, der nimmt nichts an, was des Geistes Gottes ist. Das ist ihm eine Torheit. Wir erleben das oft. Wenn man mit Menschen unserer Zeit über biblische Fragen spricht, das ist Torheit. Aber für uns ist es Gottes Kraft. Denn das ist Ziel, Bemühung des Heiligen Geistes, uns die Dinge mitzuteilen, die in dem Herzen Gottes sind. Er gebraucht ein sehr einfaches Beispiel, um uns das klar zu machen, indem er sagt, niemand weiß, was in einem Menschen ist, als der Geist des Menschen. Ich kenne nicht die Gedanken des anderen. So erkennen wir auch nicht die Gedanken Gottes. aber der Geist, der erforscht die Tiefen der Gedanken Gottes. Welch ein Vorrecht, welch eine Segnung ist damit verbunden, diesen Geist der Wahrheit zu besitzen, der uns wirklich Gottes Herrlichkeit zeigen und offenbaren will und unserem Leben einen ganz neuen Sinn und einen ganz neuen Inhalt geben will.